folgen. Dann müssen sie nach Krishna folgende Dinge tun, die ihn dazu bringen, Wissen zu erwerben. Es ist interessant, Krishna sagt hier nicht, studiere hier etwas, mach akademisches Wissen. Wenn du wirklich Wissen haben willst, musst du Demut kultivieren. Frei sein von Stolz. Die Chinesen sagen, Demut ist die Kraft, Wirklichkeit zu sehen. Jemand, der aufgeblasen ist, der
hat da keine Chance. Zwischen Demut und Freiheit von Stolz.
Demut ist, was ist der Unterschied zwischen Demut und Freiheit von Stolz? Demut ist eine positive Beschreibung einer Eigenschaft, die auch als Bescheidenheit bezeichnet wird. Das Wort ist Amanitvam. Diese Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die auf einer spirituellen Erkenntnis beruht. Ich bin eine winzig kleine Seele, ein Teil Gottes. So wird Demut bezeichnet, das ist die spirituelle Definition von Demut. Ein solcher Mensch sieht sich immer nur als ein Instrument. Nicht? So, in dieser Welt, dieser Seite sozusagen, manifestiert sich die Demut, diese spirituelle Grundeinstellung, darin, dass man vom falschen Ego befreit ist. Also beides ist wichtig. Du verstehst, du bist eine spirituelle Seele, diese Art von Bescheidenheit, und du begehrst nicht nach Ehre, und das andere ist, du bist frei von Stolz. Die sind offensichtlich miteinander verbunden, wie die beiden Seiten einer gleichen Münze. Gewaltlosigkeit oder nicht verletzen, finde ich sehr schön, diese Ausdrucksweise für Ahimsa. Ganz wichtig für jemand, der zur Erkenntnis kommen will. Duldsamkeit. Nicht immer gleich aus der Bahn geraten. Duldsam sein.
Aus dem Häuschen fahren,
ganz genau. Einfachheit. Einfachheit bedeutet auch, dass man nicht ein dupliziöses Verhalten hat, also nicht doppelgesichtig ist. Nicht hier so, da so. Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, wenn man zu Wissen kommt. Ich will mal schneller durchgehen. Sie können, wenn ich sehe, einige sind interessiert und wollen sich auch notieren, ist es im 13. Kapitel Text 8 bis 12. Ich lese es hier dann mal durch. Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, Freisein vom falschen Ego. Es wäre interessant, die alle, das sind verschiedene Nuancen, nicht? Das genau auseinanderzubringen. Das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Und er spricht direkt zu mir. Als der Mönch zu mir sagte, du, materielles Leben ist leidvoll, du musst sterben, sagte ich. Ja, und? Da war ich wahrscheinlich in Unwissenheit nach dieser Definition. Loslösung, Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Sollen wir nicht heiraten? Doch, aber wir sollen uns nicht verstricken. Das ist das Gleiche, sagt jemand hier. Das ist eine persönliche eine nicht wertfreie Analyse, würde ich sagen. Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse. Ja, jemand, der zu Wissen kommt, wird auch nicht völlig tanzen, wenn er 10 Pfennig auf der Straße findet, nicht? Und also ein gutes Ereignis kriegt oder eine Aktie plötzlich steigt. Beständige und unverfälschte Hingabe zu mir. Das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, ist wichtig. Manchmal sich zurückzuziehen. Machen Sie das. Dafür ist Schloss Weißenstein auch geeignet.
denn es gibt hier viele Räume, wenn man sich anmeldet, kann man dort sich zurückziehen, in Klausur gehen und erscheint dann zu den Prasadam-Zeiten. Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen. Seien Sie nicht bedrückt, wenn Sie manchmal die Tür zumachen und sagen, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht über Waschmaschinen sprechen. Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Also, ich bitte Sie, das nochmal zu studieren. Die Kommentatoren machen sehr deutlich darauf aufmerksam, dass diese Dinge, die eben erwähnt sind, sich nicht im Tätigkeitsfeld einer bedingten Seele befinden. Man muss sie importieren. Man muss eine Bemühung machen, um sie auszuüben. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass das auch so, dass in dem Gebräu sozusagen der materiellen Elemente stattfindet. Das sind losgelöste Vorgänge, um Wissen zu bekommen. Im Sanskrit nennt man das Jnanam, Wissen und der Vorgang zu einer Erkenntnis zu kommen. In unserem Kulturkreis nennt man das Epistemologie, nicht? Wie man, was man tut, damit man zu einem Wissen dann kommt. Ja. Und als letztes, was ich hier in dem 13. Kapitel, ein nächster Punkt, den Krishna macht, wie man zu Wissen kommt, ist im 13. Kapitel, Text 26. Auch interessant, ich fühle mich da immer ganz besonders angesprochen und könnte mir vorstellen, dass es ihn auch so gibt. Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht so bewandert sind, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil diese die Neigung haben, von Autoritäten im spirituellen Wissen zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Toll. Und gegen Ende, gut, das lassen wir mal dabei, ich muss hier einer großen Versuchung widerstehen und gehe geradewegs aus dem 13. Kapitel weiter. Ich möchte aber für diejenigen, die notieren, nochmal sagen, wie dieses 13. Kapitel überschrieben war. Es ging da um Chakra Chaitragya Vibhaga Yoga, zu Deutsch, der Yoga des Unterschieds zwischen dem Feld der Tätigkeiten, dem Körper, und dem Kenner des Feldes, das heißt der Seele und der Überseele. Das wird da gemacht. Das ist total analytisch. Also das 13. Kapitel wird aber, es wird darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dieses 13. Kapitel unter der Aufsicht eines echten spirituellen Meisters zu studieren, der uns durch diese zum Teil doch sehr schwierigen Verständnisse bringen kann. So, wir kommen jetzt...
Ich möchte jetzt keinen Sand reinwerfen, aber ich habe zwei Verse überhaupt nicht verstanden. Und einer ist der Vers 24 im 13. Kapitel. Dann kann man vielleicht später mal... Es sind nur zwei, drei Sachen, die ich da nicht zusammenkriege.
Ja... Würde das gut sein, wenn wir im Anschluss an das Seminar ganz kurz uns hinsetzen und die durchgehen? Schön.
Danke.
Jetzt gehen wir zum 14. Kapitel über. Dieses 14. Kapitel heißt Guna Traya Vibhaga Yoga. Schon wieder Vibhaga, das heißt Unterschied. Der Yoga des Unterschieds zwischen den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Über dieses Kapitel wird Lalita in Kürze ein Workshop machen, assistiert von einigen Schauspielern, habe ich gehört. Und deswegen werde ich mich hier nur ganz kurz durch das 14. Kapitel bewegen. Am Anfang des 13. Kapitels hatte Krishna erklärt, dass das Lebewesen im Aktivitätsfeld gefangen sei. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen. Fühlen wir uns nicht manchmal einfach gefangen in einer Tätigkeitsfalle? Nicht? Auch unsere Arbeit kann manchmal zu einer Falle werden, wo wir einfach drin sitzen und wühlen und wühlen und wühlen und nicht rauskommen. Auch jetzt innerlich nicht rauskommen. Nicht? Wir sind oft in so Fallen drin, in so Tätigkeitsfallen. Selbst der Leiter der Veda-Akademie, gerade der, nicht? Das sind die Tätigkeitsfallen. Im 14. Kapitel nun wird die Natur dieser Falle erklärt. Was zwingt uns, tätig zu bleiben? Mit Dingen, die wir vielleicht gar nicht wollen. Nämlich die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Diese Erscheinungsweisen sind, sind etwas, was ganz und gar klebrig ist. Das heißt, man kann ihnen kaum entgehen. Am Anfang des 14. Kapitels erklärt Krishna, wenn das ewige Lebewesen mit der materiellen, dass dieses ewige Lebewesen durch ihn in die materielle Natur gesetzt wird, und dann kommt es sofort innerhalb der materiellen Natur mit den drei Erscheinungsweisen der Natur in Kontakt. Das ist einmal Sattva, Raja und Tama. Guna. Guna heißt Strick, was ein Fest fesselt. Genau wie ein Strick aus drei Strängen besteht, befindet oder ist die Kontrolle der materiellen Natur aus Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend, die meistens nicht rein auftritt in dieser Welt, sondern vermischt von den niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur.
Darf ich erstens sagen, dass Raja mit dem S am Schluss Rajas und Tamas auch mit dem S am Schluss.
Ja, das ist eine wichtige Erste gewesen. Tamas, wenn man sie so nennt, man könnte aber auch sagen, man würde nicht sagen Rajas Guna, sondern Rajagun, so hatte ich es verstanden.
Ja, dann fällt das S weg.
Ja, aber wenn wir wollen jetzt mal mit dem Essen arbeiten. Mit den Erbsen, die wichtig sind. Wir sagen nicht jetzt immer Guna dazu, sondern sprechen über Leidenschaft. Leidenschaft, lassen Sie uns da mal anfangen. Leidenschaft wird wie folgt definiert. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft wird aus unbegrenzten Wünschen und Verlangen geboren. Und aufgrund dieser Erscheinungsweise wird das verkörperte Lebewesen in materielle, fruchtbringende Tätigkeiten gebunden. Wer unter der Kontrolle der Erscheinungsweise der Leidenschaft steht, muss immer was tun, auch wenn es gar nichts zu tun gibt. Es schafft er sich schon wieder ein Ergebnis, was er durch Tätigkeiten erreichen muss. Wenn diese Erscheinungsweise der Leidenschaft zunimmt, entwickeln sich Anzeichen, so kann man sehen. Sie können, hier gibt uns Krishna die einfache Pulsdiagnose. Was, woran wir merken können, ob wir in Erscheinung, in Leidenschaft oder Unwissenheit sind. Wenn also diese Leidenschaft zunimmt, entwickeln sich Anzeichen großer Anhaftung. Kennen Sie das? Fruchtbringender Tätigkeiten, also materieller Tätigkeiten,
intensiver Bemühung und unbeherrschbarer Wünsche und Verlangen. Wie sieht's in der Tamas aus? Oh, Nachkomme Bharatas. Wisse, dass die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung aller verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweisen, Verrücktheit, Trägheit und Schlaf, bedingt die Seele, gerade der Schlaf, dieser Schlaf, der nicht zu sein braucht. Ja, Müdigkeit. Ich glaube, wir kennen das alle. Ihr seid, glaube ich, so jung. Kennt ihr auch die Frühjahrsmüdigkeit? Wir schlafen immer viel. Wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit zunimmt, wenn das stärker wird, manifestieren sich Dunkelheit, Trägheit, Verrücktheit und Illusion. Ja. O Sündloser, die Erscheinungsweise der Tugend, die reiner ist als die anderen, ist erleuchtend und sie befreit einen von allen sündhaften Reaktionen. Diejenigen, die sich in dieser Erscheinungsweise befinden, werden durch das Gefühl bedingt, glücklich zu sein und Wissen zu besitzen. Nicht? Das sind Menschen, die leben ein sehr tugendhaftes Leben, sind sehr rein, sind aber trotzdem stolz. Ich weiß was. Ich bin glücklich. Happy Pole. Wenn die Erscheinungsweise der Tugend, wir wollen jetzt ja, wenn die zunimmt, heißt es, werden alle Tore des Körpers mit Wissen erleuchtet. Man isst die richtigen Dinge. Das ist ein Tor. Man beschäftigt sich, also man geht vielleicht nicht in Stickebad hinein, nicht? Man riecht die richtigen Dinge, man hört Wissen, spirituelles Wissen. Man selbst das Genital, was als eines der unter der Gürtellinie befindlichen Tore, also es gibt auch zwei, ist, wird sich einsetzen in Wissen. Es wird nicht kontrolliert werden von Leidenschaft und dergleichen mehr. Diese Erscheinungsweise der Tugend ist unglaublich gut geeignet, um spirituelles Wissen zu machen. Wenn Sie merken, wie Sie von Unwissenheit oder Leidenschaft gebremst sind, ist es wichtig, solche Dinge zu kultivieren, die mit Tugend etwas zu tun zu haben. Ein Gang nur in einen Wald zum Beispiel hilft unglaublich. Denn der Wald ist ein Ort, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, während eine Großstadt der Ort ist, wo man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist. Wenn Sie einfach in Leidenschaft kommen wollen, reisen Sie nur nach Berlin. Nicht? Kribbel, kribbel, kribbel. Oder München ist auch ganz schön intensiv. Während München nicht so schlimm ist wie Berlin. Also Berlin hat es wirklich... Und Unwissenheit ist in Berlin auch. Es ist bestätigt. So, man kann also, ich möchte Ihnen einfach mal ganz einfach etwas vorschlagen, wo ich mit den Erscheinungsweisen der Natur in Kontakt kam. Wir haben vor unserem Heidelberger Tempel einen Park. So ein kleiner City Park. Und da gehen wir morgens manchmal hin, die Mönche sitzen da überall verstreut und chanten. Und dann sieht man den Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Der liegt da gelümmelt über die Bank, schläft auf einer Whisky-Bottle,
die Wäsche, die er trägt, ist mindestens 2,5 Monate nicht gewaschen worden. Nicht? Wenn da eine Frau vorbeigeht, pfeift er. Nicht? Und ist wirklich Tamas ist da so. Nicht? Dann rennt durch den Park plötzlich der Mann in schnittigen Anzug, glatt rasiert und ein Kinn, ein kleiner Schnitt, er war zu schnell. Nicht? Er rennt und ihm piept es schon los. Piep, 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 piep. Er zieht es ab. Ja, ach was, die Aktien sind wieder gefallen. Unmöglich. Da müssen wir gleich hier investieren, im Kruppstall. Und so weiter und so fort. Nicht? Und Leidenschaft. Und dann sieht man den jungen Mann und die junge Frau, die etwas über Yoga gehört haben, die den Surya Namaskar machen, den Sonnengruß der Sonne entgegen, nicht, die dann noch ein Buch von Goethe lesen und verhältnismäßig tugendhaft. Sie manifestieren die materielle Vielfalt aus Tamagun, geht Alkohol und solche Dinge hervor, nicht? Substanzen. Aus Zatwagun gehen Wälder hervor, selbst Bäume werden manifestiert. Es gibt Bäume, die in Tugend sind, wie diese Fruchtbäume, die Mango, Papaya und so weiter tragen. Es gibt Chili-Pepper-Pflanzen, die mehr von der Erscheinungsweise der Rajagun bestimmt sind. Und so weiter. Die Erscheinungsweisen manifestieren also Vielfalt und die dritte Eigenschaft, die sie haben, ist, sie sind alldurchdringend. Sie sind im Tisch, in dem Tuch, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Haarfrisur, in ihrem Herzen, überall. Es geht nicht, ihnen zu entkommen in der materiellen Welt. Deswegen, und sie bedecken uns seit unvordenklicher Zeit. Diese Erscheinungsweisen nun ringen um Vorherrschaft miteinander. Manchmal gewinnt die Erscheinungsweise der Tugend die Oberhand. Nicht am Morgen zum Beispiel steht man auf, voller Hoffnung, glücklich. Und besiegt die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Manchmal besiegt die Erscheinungsweise der Leidenschaft Tugend und Unwissenheit, nicht? Wenn man dann im Office sitzt und jetzt geht's schon los. Also 2 Telefone klingeln, dann in den Computer mit dem Fuß tut man so die richtige Seite ein, ring, klick, 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 ja. Und plötzlich spürt man diese Kraft, die übereinkommt, nicht? Nicht? Dann die viele Leute, die pushen sich direkt hoch, so indem sie erstmal eine Kaffeetasse trinken. Ja. Normal, also ich brauche das ja nicht zu wissen, wie man das sagt. Also das. Und dann kommen die so richtig in den Gang und dann stürzen sie sich ins Alltagsgetränk. Nicht? Also manchmal besiegt die Erscheinungsweise der Leidenschaft, Tugend und Unwissenheit, und ein anderes Mal besiegt die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Tugend und Leidenschaft. Auf diese Weise findet ein ständiger Kampf um Vorherrschaft statt. So, nachdem Krishna darüber gesprochen hat, sagt er nochmal, wie wichtig die Erscheinungsweisen sind, indem er sagt, wer prädominant ist in seinem Leben von der Erscheinungsweise, von der Erscheinungsweise der Tugend kontrolliert wird, im Wesentlichen, wird die nach dem Ende seines physischen Daseins die höheren himmlischen Planeten erreichen. Ja. Viele Analysanten haben gesagt, im Christentum geht es sehr darum, die Tugend zu entwickeln. Und ich muss Ihnen sagen, als Kind habe ich folgendes Gebet immer gebetet. Lieber Gott, mach mich fromm,
dass ich in den Himmel komme, nicht, dass ich die himmlischen Planeten erreiche. Und das christliche Bild von den entdeckt sich genau, wenn man es in den Veden tut, mit den himmlischen Planeten, in höheren Planetensystemen. Derjenige, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft stirbt, kommt wieder unter Menschen, wo er seine Ziele, die er noch nicht erreicht hat, denn er wird niemals fertig sein, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, weiterverfolgt. Und derjenige oder diejenige, die in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, und jetzt meine ich Unwissenheit pur, stirbt, nicht, wird sogar in die tierischen Lebensformen fallen können. Er ist schon in diesem Leben wie ein Tier und macht dann weiter. So, nachdem Krishna auf so einer Not das erklärt hat, sagt er, jetzt möchte ich dir erklären, wie du die Erscheinungsweisen der Natur überwinden kannst. Denn es ist wichtig, sie zu überwinden, um zur Gotteserkenntnis zu kommen. Ich möchte hier den sehr bekannten Vers 14,26 für diejenigen, die ihn vertiefen wollen, rezitieren. Manchayo vyabhichadena bhakti yogena sevate sagunan samatitya etan brahmabhujaya kalpate. Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen abweicht, transzendiert sogleich die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahman. Nicht? Wenn man in Kontakt kommt mit spirituellen Dingen, kann man aus dem Zugriff der Erscheinungsweisen kommen. Viele von uns sagen, ja, ich mache hingebungsvollen Dienst. Priya Krishna, wie lange bist du dabei? Im Bhakti-Yoga?
8 Jahre den Vorgang.
8 Jahre praktiziert dieser Mönch den Vorgang, hat aber als Yogalehrer unterrichtet und ist erst in 6 Jahren im Tempel. Er gibt übrigens fantastische Yoga-Seminare, die wirklich sehr gut aufgebaut sind. Ich habe schon einige Yogalehrer gesehen, aber Priya Krishna gehört zu denjenigen, die also das wirklich durchleuchtet haben, mit Intelligenz, aber auch Praxis. Ich möchte eigentlich nicht so persönlich sein, wie ich sage, aber jeder von uns sollte mal jetzt sehen, was die Symptome eines solchen Transzendentalisten sind, wer die Erscheinungsweise der Natur transzendiert hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht von mir sagen, ich bin ein in der Transzendenz verankerter Mönch, wenn ich nicht auch die Symptome habe. Symptome sind sehr, sehr wichtig. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich kann kochen und man sagt, ja, koch doch bitte etwas. Oh. Nicht, dann weiß man, vielleicht kann er ja doch nicht kochen. Nicht? Oder wenn jemand sagt, ich bin sehr wohlhabend und man sagt, aha, du hast aber sehr einfache Schuhe, die haben schon 20 Jahre gesehen auf den deutschen Straßen. Und wenn man mit ihnen geht und es ist nötig, sich vielleicht ein Tempotaschentuch zu kaufen, sagt er, kannst du mir mal 50 Pfennig leihen. Weiß man, dass er vielleicht doch nicht so wohlhabend ist und unter Umständen sogar ein Angeber ist. Symptome sind ganz, ganz wichtig. Hören Sie bitte die Symptome. Wenn Sie wollen, können Sie sie nachlesen im 22. Text bis zum 25. Text. Versen 22 bis 25. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, O Sohn Pandus, also Arjuna, wer Erleuchtung, das ist Sattva, Anhaftung, das ist Rajas, und Täuschung, das ist Tamas, weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen.
Wer das gelassen hat, kann man das alles zusammenfassen?
Wer das gelassen hat, ja. Das Sanskrit-Wort ist hier immer wieder, was immer auftaucht. Tulya, Tulya, eine gleiche Sicht. Der hat es gelassen. Ich möchte doch, ich sehe, dass meine Ausführungen zur Diskussion inspirieren, was sehr schön ist, aber vielleicht könnte man das da auch und so weiter. So, von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Das heißt, wenn wir angehaftet sind, hassen wir das nicht, noch wünschen wir es uns. Wir sagen, das ist jetzt so, aber zum Glück bin ich ja nicht mein Geist, mein Denken. Nicht? Man hasst es nicht, auch Unwissenheit hasst man nicht, noch verlangt man danach. Und da kommen wir jetzt zu dem, was Sie gesagt haben, ein sehr, sehr guter Kommentar. Erleuchtung. Man ist nicht ein Erleuchtungsjunkie. Ich brauche jetzt das und so weiter und so fort. Nicht? Man verlangt danach nicht, noch hasst man. Also hassen so und so, das ergibt sich da. Jetzt wird es einfacher. Wer trotz all dieser Reaktionen der materiellen Erscheinungsweisen unerschütterlich und ungerührt bleibt, von einem solchen Menschen, sagt man, er hat transzendiert. Lernen Sie das mal. Was immer geschieht, ist nicht gut und ist nicht schlecht. Es ist einfach. Lernen Sie, der Beobachtende zu bleiben. Vielleicht erstmal zu werden und dann zu bleiben. Ja. Man soll dann seine neutrale, transzendentale Stellung beibehalten, also neutral bleiben, weil man versteht, dass in allem die Erscheinungsweisen wirken. Solch ein Mensch ist im Selbst verankert und macht zwischen Glück und Leid keinen Unterschied. Das sind materielle Erfahrungen. Glück ist auch eine materielle Erfahrung. Nicht nur Leid. Also ich spreche vom materiellen Glück und materiellen Leid. Dann, wer einen Klumpen Erde, also solcher Mensch betrachtet einen Klumpen Erde, einen Stein und ein Stück Gold mit gleichen Augen. Das wird schwierig sein in unserer wirtschaftlichen Zwängen und Situation. Erwünschte und unerwünschte Dinge sind gleich. Man bleibt stetig bei Lob und Beleidigung. Wenn das Lob kommt, dann geht man nicht gleich. Es stimmt. Und wenn dann die Beleidigung kommt, dann die ganze Welt liebt mich nicht. Man bleibt bei Ehre und Schmach gleich. Und hat allen materiellen Tätigkeiten ins Acht. Ja, das sind dann die Symptome eines solchen Menschen. Das taucht automatisch auf, wenn man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Viele unserer, das ist eine Erfahrung in unserer Bewegung, in unseren Klostern und Tempeln, suchen auch zum Teil recht zerrüttete Individuen Zuflucht. Ist ja klar, wir hörten vorhin, dass diejenigen, die Leid empfinden, sich Gott zuwenden, um das Leid zu mildern oder zu lindern. Nicht ganz logisch. Und die bringen manchmal so ihre ganze Vergangenheit mit in den Tempel. Und ich kann mich daran erinnern, an einen Punk, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das für eine Spezie ist, nicht mit so tollen, also durchaus avantgardistische Haarfrisur, zwei Ratten, die er immer um sich hatte, mit sich trug und so, viel Unwissenheit. der einfach anfing, wir haben ihm als erste Tätigkeit das Ausmisten des Kuhstalls gegeben, weil er sich da noch ganz schön bedecken konnte, nicht? Und so nach und nach kam er dann durch den Hingebungsbrunnendienst auf eine gesittete, kultiviert weiß ich nicht, aber gesittete, tugendhafte Ebene. Und von da, das zieht es also mit sich, Bhakti. Gut, damit haben wir das 14. Kapitel, der Yoga des Unterschieds zwischen den drei Erscheinungsweisen, durchgenommen. Ich würde hier vorschlagen, dass wir eine kleine Pause einlegen. Viertel nach elf haben wir. Die nächsten Kapitel werden ziemlich schnell gehen und ich bin sicher, dass wir das 18. Kapitel erreichen werden. Wir haben das 14, es sind nur noch 4 Kapitel. Ich möchte aber sagen, diese Pause möchte bitte disziplinierte 15 Minuten nicht überschreiten.
Ich würde euch gerne noch auch einige Eigenschaften und so weiter aufschreiben, die in den drei Erscheinungsweisen sind. Es ist wichtig, dass wir lernen, dies zu beobachten, wenn wir uns jetzt auf die Erscheinungsweise der Tugend erheben wollen, dass wir die niederen Erscheinungsweisen erkennen. Erst vielleicht bei anderen beobachten, dann bei uns selber beobachten, dass wir in eine beobachtende Position gehen und es bei uns selber sehen können. Und letztendlich dann, dass wir halt die niederen Erscheinungsweisen meiden können und immer auf der Tugend verankert sein können, um unser spirituelles Leben optimal zu gestalten. Alles in dieser Welt, wie Maharaj schon gesagt hat, besteht aus einem Mischungsverhältnis von Sattva, Rajas und Tamas. Jede Tätigkeit auch, und hier in diesem Tattva Viveka, das an unserem Büchertisch im Esssaal zu haben ist, ist eine Liste aufgeführt. Ich lese hier mal kurz was vor. Nahrung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist ohne Geschmack, abgestanden, faul, verwest, unsauber, mehr als 3 Stunden vor dem Essen zubereitet, Überreste von den Mahlzeiten anderer, Fleisch, Fisch, Eier und Alkohol. Nahrungsmittel in der Erscheinungsweise von Rajas sind zu bitter, sauer, salzig, scharf, zu trocken und zu heiß. Sie verursachen Leid, Schmerz und Krankheit. Und Nahrung in der Erscheinungsweise der Tugend. Sie verlängern die Lebensdauer, reinigen die Existenz, geben Kraft und Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, sind nahrhaft, süß, saftig, fetthaltig und wohlschmeckend und erfreuen das Herz. So ist vieles. Hier gibt es noch Entsagung in den drei Erscheinungsweisen und dann gibt es auch die transzendentale Stufe noch dazu. Wissen kann ich ja vielleicht noch kurz vorlesen. Wissen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist sehr dürftig, nicht verbunden mit der absoluten Wahrheit. Anhaftung an seine Arbeit als das Ein und Alles, nur gerichtet auf körperliche Annehmlichkeiten, Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Wissen in der Erscheinungsweise von Leidenschaft führt zu spekulativen Doktrinen und Theorien, durch die man den Körper als das Selbst sieht und das Bewusstsein als zeitweiliges Nebenprodukt des Körpers sieht, erkennt nicht das ewige Individuum im Innern. Wissen in der Erscheinungsweise der Tugend führt zur Sicht einer ungeteilten spirituellen Kraft in allen Körpern aller Lebewesen. Und Wissen in Shuddha-Sattva oder in reiner Tugend, also auf der transzendentalen Ebene, ermöglicht es, alle Lebewesen als ewige individuelle Diener Krishnas zu sehen. Also ich bitte euch vielleicht, dieses Magazin zu besorgen und das zu studieren. Ich nehme an, das ist auch eingebunden in einen Artikel, der über die Erscheinungsweisen spricht. Und das Thema zu vertiefen, da wir gehört haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, und Befreiung von dieser Materie, Loslösung zu entwickeln. Jetzt wollte ich euch bitten, mir Eigenschaften zu nennen, so dass wir in der Lage sind, diese dann auch im alltäglichen Leben zu erkennen. Also zum Beispiel bei einem Tamagun ist es nicht nur so, dass der Penner im Park in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, auch wir sind manchmal in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wenn wir zum Beispiel deprimiert sind oder frustriert sind oder
solche Dinge. Ja, fangen wir vielleicht bei der Plattformpolitik. Was sind Eigenschaften dieser Erscheinungsweise?
Freude.
Ja?
Ausgeglichenheit.
Wie bitte?
Ausgeglichenheit.
Gibt es nicht Freude in allen Erscheinungsweisen, oder? Ist das ein Symptom?
Das
Glück
ist
gleich
Freude
und
Freude
unterschiedlich.
Das ist das Glück. Der Unwissenheit kann auch denken, dass er glücklich wenn er das Kind bringt, nicht? Wahrscheinlich in der Erscheinungsweise nur leiden. Vielleicht einschlafen wie Demut. Ehrlichkeit.
Bescheidenheit.
Ja, das nennt man für Demut.
Kultiviertes Verhalten. Sauber.
Dankbarkeit.
Ah, sehr wichtig.
Intelligent.
Intelligenz?
Offenheit.
Intelligenz gibt es auch in anderen Erscheinungsweisen, oder?
Sicherlich.
Ja?
Ja, ja.
Offenheit?
Ja, zum Beispiel allem Unwissen gegenüber offen sein. Offen für alles. Also.
Wenn ich
Entsagung, um ein Formel-1-Weltmeister zu werden. Unglaublich.
Ja, du kannst auch sehen, alles auseinandernehmen. Das Prinzip ist aber trotzdem vorhanden. Im Rahmen ist Entsagungsform. Im Rahmen ist es handelt in der Erscheinungsweise tun. Das Prinzip ist
Entsagung. In den drei Erscheinungsweisen spricht er davon in der Bibel.
Ja, eben, du kannst eigentlich alles auseinandernehmen, wenn du so.
Ist auch noch kein nicht.
Ehrlichkeit auch
nicht. Ehrlichkeit auch
nicht. Das ist gut, wer sind noch typische?
Sanftmütigkeit.
Sanftmütigkeit.
Moment, Ehrlichkeit kann in Brutalität ausarten.
Sanftmut.
Kann auch zu viel werden.
Aber es scheint hier immer wichtig zu sein, zu unterscheiden zu können.
Ja, sehr gut, unterscheiden zu können. Das ist sehr, sehr wichtig.
Oh ja,
die Wege. Hier fehlt noch die Gelassenheit, die wir vorhin hatten. Die können nicht oben hin.
Ja. Das sind
ausgeglichen. Das ist was anderes. Die Gelassenheit fällt mir her. Da sieht man dann die Dinge auch in ihrem Wesen, wie sie wahrhaft sind. Und was bedeutet das Wort? Mhm.
Gut, dann gehen wir mal
weiter. Darf ich noch eins dazu sagen? Gerne. Wir haben die selbstlose Liebe und mir ist jetzt in den Sinn gekommen die unpersönliche Liebe, die nichts vom anderen will.
Das ist die Selbstlose.
Das ist die Selbstlose. Ja. Das ist unpersönlich und verdienungslos.
Das ist vielleicht das ist der unpersönlich, das klingt ja nicht schön. Ich verbinde ihn mit Liebe.
Ich finde es nicht mehr an meine Person. Ja.
Dann ist es eine allumfassende Liebe vielleicht. Ja. Aber die schließt alle Personen ein und somit ist sie vielleicht nicht unpersönlich.
Die Liebe hat aber nicht mit meiner Person.
Die Liebe hat nichts mit. Die Liebe hat das schon mit mir als Person zu tun. Gehen wir zu Raja. Was sind typische Eigenschaften?
Gier.
Ja.
Lust.
Ich denke, den Zorn können wir vielleicht hier dazwischen schreiben.
Eile.
Ich weiß nicht, ob wirklich Lust gemeint ist. Es ist eher Lüsternheit hier gemeint. Lust kann was sehr Ruhiges und Schönes sein, wo man ganz offen ist. Ja.
Das hatten wir schon, oder? Nein, das ist hier. Nein, das habe ich dazwischen gesetzt. Ich denke, das kommt auch in der Unwissenheit aufstellen.
Gewalttätigkeit. Gewalttätigkeit.
Leidenschaft ist eine Sucht, die mit Eifersucht was. Leidenschaft, wie heißt das? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was.
Verlangen schon?
Ja. Verlangen starke materielle Wünsche.
Vermessenheit. Ja. Ja, genau, sowas wie Stolz. Ja, das ist, glaube ich, das passt
da so. Vermessenheit wie Stolz und wie Intoleranz. Indem ich mich zum Maß aller Dinge mache.
Ja. Selbstsucht.
Gut.
Ist Kreativität auch? Geht das auch unter Leidenschaft?
Das geht unter alles. Ich denke, es gibt es in allen drei Erscheinungen.
Ich glaube, es ist auch Kreativität.
Kreativität. Kann man doch aber auch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit sein.
Ja, nur weil Brahma ja alles nicht schöpft, er ist ja selbst ein
Kreativität. Das ist der Leidenschaft zugeht.
Weiß nicht.
Was zu schaffen.
Hm.
Ja.
Eigentlich schon.
Er ist ja der. Der Gunavatar für.
Kann man sicherlich nicht dorthin schreiben, aber es hat was damit zu tun. So, wie Schöpf, es geht ja nicht um Negativ und Positiv. Ja. Man darf nicht denken, dass.
Vielleicht fruchtbringende Haltung.
Haltung.
Haltung oder Haltung.
Ehrgeiz.
Ungeduld.
Ja, es ist alles zu negativ. Eben auch eine Energie ist ja auch eher Rajas.
Ja, ich meine, das muss ja nicht unbedingt nur negativ sein.
Eben, das meine ich ja. Das sind viel zu viele negative Eigenschaften.
Vielleicht, weil man das Wort Leidenschaft auseinandernehmen kann. Leiden erschaffen, sich und anderen.
Genau, da gibt es das berühmte Wort Eifersucht, das ist eine Sucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Kann man aber das englische Wort nehmen, Action.
Mir scheint es ganz wichtig, zu diesem Zeitpunkt diese Anregung von Herrn Pakelli, weiter also aufzunehmen und vielleicht weiterzuführen. In der Schöpfung zum Beispiel tauchen diese Prinzipien auf. Sattva ist für die Erhaltung, also fangen wir bei Rajas an. Rajas ist für die Schöpfung des Universums wichtig. Sattva für die Erhaltung und Tamas für die Vernichtung. Mit anderen Worten, es sind Kräfte, die da sind. Zum Beispiel für Sattva ist Vishnu zuständig, denn das ist göttlich, etwas zu erhalten. Rajas, das versorgt Lord Brahma, die Erschöpfung des Universums, und er wird als Rajagun Avatar, als Avatar also für die Rajagun bezeichnet. Und Tamas wird von Lord Shiva versorgt, der als Tamagun-Avatar bezeichnet wird. Das sind die Guna-Avatars, sagt man, die dort auftreten. Das sind also
Ohne Rajas läuft nichts in der Welt und ohne Tamas geht nichts zu Ende. Diese drei Erscheinungsweisen sind also auch so ein bisschen wie die Weltuhr tickt, sozusagen. Und werden durch den diese Erscheinungsweisen werden auch durch den Einfluss der Kala, der Zeit, regiert. Also nur, ich finde das ganz gut, aber ich finde es sehr, sehr hilfreich, wie du es machst, Lalita, dass wir nämlich einfach sehen, wo das bei uns auftritt. Und das sind meistens ja diese Dinge, die da so sind.
Gut, dann machen wir jetzt noch die Eigenschaften für die Erscheinungsweise der Unwissenheit zusammentragen.
Und sauber.
Faulheit.
Gleichgültig. Machtlich.
Wie ist es mit dem Schlaf? Übermäßiger Schlaf heißt das immer, ist in Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ist denn der normale Schlaf, den wir brauchen, nicht in Erscheinungsweise der Unwissenheit? Ja. Das habe ich schon. Weil ich denke, wir brauchen alle diese Erscheinungsweisen, ne?
Ja, aber irgendjemand
hat gesagt, dass man 6 Stunden
auskommt.
Ja, Schiller Prabhupada hat gesagt, wenn man mehr als 6 Stunden schläft, dann wird man beeinflusst von der Erscheinungsweise der Unwissenheit.
Aber Unbeständigkeit ist vielleicht auf das Unwissenheit, wenn man sich nicht festlegen kann. Unwissenheit. Unbeständigkeit.
Du denkst, es sei zu kurz, ne?
Ja.
Doch jeweils, wenn man eben früh schlafen geht, dann jede Stunde vor 12 Uhr nachts gilt eigentlich für den Körper 2 Stunden. So darum, wenn du um 9 Uhr schlafen gehst und um 3 Uhr aufstehst, anhand dieser Kalkulation, hast du theoretisch dem Körper 9 Stunden gegeben.
Unausgeglichen.
6 und nochmal 3 und zwischen 9 und 12.
Der Vater von Branko, ist auch ein Dr. Sutta, der Vater, der hatte ein total gutes Buch geschrieben und das als Naturschlaf bezeichnet. Wenn die Sonne untergeht, dann soll man sich hinlegen und dann hat man unglaublich was vom Rasten. Das würde ich mal probieren. Um 8 Uhr rasten sie schon.
Ja, das ist so schön, ne?
Ich bin gestern um 10 ins Bett und bin um 5 völlig frisch aufgewacht und ich habe auch nicht mehr geschlafen.
Ich glaube, das ist ja auch die gute Atmosphäre.
Wenn
man so zu Hause ist und früher als Müdigkeit. Oh.
Ja, aber stimmt, die Atmosphäre ist sehr wichtig.
Sehr, sehr wichtig.
Aber das stimmt mit den 2 Stunden vorher. Das ist nicht so etwas, was man immer erzählt kriegt.
Das ist ayurvedisch. Das ist ein wissenschaftlich
nachgeschlagenes Moment.
Da ist noch mehr Radar in der Luft. Spontan. Die Vitalitätskübelchen schwirren noch herum, sagen die Theosophen dazu. Das findet man überall in allen Traditionen.
Wo ist das? Die Vitalitätskübelchen sind noch mehr unterwegs. Wie kann man es machen? Je tiefer die Nacht einbricht, desto weniger Prana ist in der Atemluft von der Sonne, weil die Sonne ist nicht mehr da, die gibt ja Prana. Das nimmt dann immer mehr ab.
Übermäßiges Essen und Selbstmitleid.
Führt mindestens zur Müdigkeit und dann zu
Unzucht.
Was war noch? Entschuldigung.
Gehorsam, Selbstmitleid.
Verrücktheit.
Oh. Ein Verrückter hält sich doch nicht für verrückt.
Ist Verwirrtheit das gleiche wie Verrücktheit oder?
Ja.
Die Vorstufe der Verrücktheit.
Verrücktheit würde ich da nicht alleine einordnen.
Es denkt, da wird etwas anderes damit gemeint. Ich denke, es ist mit Verrücktheit auch etwas anderes gemeint, dass man so weithin ist. Verrücktheit nach vedischem Standpunkt ist, glaube ich, gedacht, einfach, dass man nicht versteht, wenn man ist, dass man spirituelle Seele ist, sondern dass man sich mit dem Körper identifiziert und das wird schon als Verrücktheit bezeichnet. Und ist eine Form von Unwissenheit und ist deswegen in der Tamas eingegangen.
Eigentlich würde von Westen fast nicht schlecht passen.
Passt da auch hin?
Ja, von Westen
fast. In beide rein. Gut, also der Sinn davon war eben, dass wir uns lernen zu beobachten, uns oder vielleicht zuerst andere und dann uns, damit wir mehr und mehr uns in die Sattva-Guna erheben können und unser spirituelles Leben effektiv praktizieren können. Jetzt möchte ich Priya Krishna bitten, uns das praktisch vorzuführen, wie das im täglichen Leben aussehen kann, diese drei Entscheidungszeiten. Ich habe es auch noch nicht gesehen, ich bin auch ganz gespannt.
Also ich müsste mich von vornherein entschuldigen, weil ich muss mich jetzt in etwas hineinsteigen. Und ja, es, ich hoffe, dass ich selber nicht in einem Lachanfall oder emotionellen Anfall leide. Ich habe mir vorgestellt, dass ich euch zwei Situationen vorstelle. Das eine ist, wir haben einen Hausierer, jemand, ein Student, der vorbeikommt mit Büchern und er möchte mir die vorstellen und ich bin die Person in Raja, Tama und Sattva. Also das heißt, zuerst spiele ich mal Unwissenheit, dann Leidenschaft und dann Sattva-Gun, wie sich so eine Person ungefähr verhalten. Und dann gehen wir zur zweiten Situation, wenn wir noch Zeit haben, mal schauen, ich kann selber noch ein bisschen berechnen. Und zwar wäre es, wie man das Telefon abnimmt, in der Erscheinungsweise Unwissenheit, der Leidenschaft und dann der Tugend. Ganz kurz noch einmal, ich möchte... In Unwissenheit, was auch ganz klar hervorkommt, habe ich jetzt die Übersicht nicht, aber ist Angst. Unwissenheit bringt enorme Angst und eine Paranoia mit sich. Das haben wir gerade vergessen, nicht? So, eigentlich könnte man das Ganze definieren, Unwissenheit mit Negation. Leidenschaft, Ambition. Ambition, man ist sehr, also bestrebt, etwas zu machen mit allen möglichen Mitteln. Und Sattva-Gun kulminiert eigentlich in der Intuition.
In der Intuition?
Intuition. Ich würde das so, mit einem Wort könnte ich das vielleicht so, oder eine Kultivierung der guten Eigenschaften, die dann mit Intuition zum spirituellen Bereich dann sich manifestiert. So, also wir haben in erster Linie die Negation. Und schauen wir uns einfach mal die Situation an.